Wir haben vor einigen Wochen angefangen, den Epheserbrief durchzuarbeiten. Ich dachte, wir machen mal eine etwas andere Predigt, dass wir wirklich einmal einen Brief von Paulus mal durcharbeiten, um ein bisschen Überblick zu kriegen, was da drin steht. Sonst, sehr oft hat man einfach Themen, Predigten, ob wir glauben, über Liebe, über sonst was, und man springt überall hin. Aber wir haben uns jetzt fokussiert einfach auf diesen Brief. Der Epheserbrief ist eines von den Gefängnisbriefen, welches Paulus schrieb aus Rom, als er dort im Gefängnis saß. Ephesus war eine ganz besondere Gemeinde für ihn, und dieser Brief ist insofern besonders, dass es da nicht eigentlich Probleme gab, die Paulus ansprechen musste, korrigieren musste in der Gemeinde. Vielmehr zum Teil auch Warnungen, aber vielmehr, dass er für sie eingestanden ist, auch mit zwei persönlichen Gebeten, die aufgeschrieben sind, wie er möchte, dass sie noch mehr hineinwachsen in allem, was Gott für einen hat. Also wenn du als Christ wachsen möchtest in deinem Leben, dann ist der Epheserbrief eines von den allerbesten. In Ephesus hat aber auch Paulus seine allergrößte Auswirkung gehabt, überhaupt von seinem Dienst. An keinem anderen Ort ist er so lange geblieben in Ephesus. Ungefähr 3 Jahre war er nämlich dort, hat 2 Jahre hintereinander täglich in der Schule des Tyrannus auch gelehrt. Große Wunder und Zeichen geschahen dort. Und Ephesus, muss man verstehen, war wohl die zweitgrößte Stadt in der damaligen römischen Reich. War nicht was Kleines, war nicht eine kleine Provinz, sondern da war auch der Tempel von Diana oder von Artemis, eines der Weltwunder. Und die ganze römische Welt kam dahin, um anzubeten. Und verbunden mit dem Tempeldienst im römischen Reich von damals war natürlich auch sehr viel, was über Sexualität war. Es war sehr viel mit Prostituierten am Tempel und so weiter. In der Anbetung im römischen Reich hatte Anbetung zu ihren Göttern viel zu tun, eben mit Sexualität und Sex und so weiter. Deswegen wohl, ich war selber von Neuem erstaunt, als ich ein bisschen tiefer hineinging in diesen Brief, wie viel Paulus warnt genau davor, sich fernzuhalten. Darüber haben wir letzte Woche einiges ja gesagt. Heute Morgen müssen wir da noch ein bisschen da noch hineingehen, wenn wir den fünften Kapitel miteinander anschauen. Aber Ephesus, ein Ort, an dem viele okkulte und dämonische Wirkungen es auch gab, das sieht man, wenn du in Apostelgeschichte 19 liest, seine Erweckung, welches er dort hatte. Ungefähr 200.000 Menschen lebten damals zu dieser Zeit in Ephesus. Die Gemeinde wuchs zu einer der größten Gemeinden in der damaligen römischen Reich, zu über 20.000 Personen wuchs die heran. Während der Zeit, als Paulus lehrte in dieser Schule 2 Jahre lang, sind viele hinausgegangen und haben Gemeinden gegründet im ganz Kleinasien, im ganzen Galatien-Gebiet, der Kolosserbrief. Paulus war noch nie in Kolossea, aber es war jemand, der wahrscheinlich von Ephesus das Wort bekommen hat, da hinreiste und Gemeinden gegründet. Auch die Gemeinde von Smyrna und viele andere, die in der Offenbarung auch beschrieben werden, an die Sendschreiben geschickt wurden. Nun, wenn wir den Epheserbrief so anschauen, dann stellen wir fest, dass er sich eigentlich aufteilt in 3 Bereiche. Einer hat mal eine Predigt gebracht, das heißt sit, walk, stand, also sitzen, wandeln und stehen. Der erste Teil zeigt nämlich auf, wer du bist und wo du sitzt mit Christus Jesus. Was hat er für dich getan? Der zweite Teil vom Brief handelt von, wie wandelt man mit Christus Jesus? Wie lebt man das auch aus? Und der dritte Teil, vor allem in Kapitel 6, sieht man, wie man stehen muss, auch wenn der Feind kommt, wie man steht mit der Waffenrüstung Gottes. Also sitzen, wandeln, stehen ist so eine Art, wie man den Brief anschauen kann. Und wir haben ja bereits schon etliche Kapitel durchgearbeitet, die ersten 4. Und im ersten Kapitel haben wir gesehen, wie Gott da vor allem seine Idee skizziert, wer wir sind, was er aus uns macht. Das ist ein wunderbarer ersten Teil, den du lesen musst. Und Paulus fügt gleich noch ein Gebet hinzu, weil er will, dass dir einfach aufgehen soll, wer du geworden bist in Christus Jesus. Ja. Es heißt immer wieder dort, zu seinem Wohlgefallen. Was Gott getan hat, hat er angeguckt und hat gesagt, meine Güte, das ist aber super gut, was ich gemacht habe. Was er geschaffen hat und was er getan hat in deinem Leben, findet er selber gut. Wenn Gott es gut findet, dann ist es gut. Dann kommen wir zum Kapitel 2 und hier geht es vor allem darum, wie er eigentlich das gemacht hat. Und hier kommt Jesus in den Mittelpunkt. Hier wird beschrieben, wie wir vorher waren, das Vorher, Nachher und was Jesus eigentlich getan hat am Kreuz, als er kam und uns ein neues Leben gegeben hat. Nicht aus Gesetzeswerken, sondern aus Gnade heraus. Also das, wie er es geschafft hat hier in Kapitel 2. Man kommt zu Kapitel 3 und hier prahlt der Herr noch einmal und vor allem zeigt die Wichtigkeit des Heiligen Geistes auf, wie das alles, was er jetzt geschaffen hat, ist einfach eine Geheimwaffe gewesen. Keiner hat es überhaupt jemals ausgedacht oder verstanden oder gewusst, was da kommen würde. Das ganze Alte Testament, ja, hat niemand verstanden, diese Gemeinde, dieser neue Mensch, wie es beschrieben wird, dass er kreiert und dass er schafft, dass Jesus hervorgebracht hat durch sein Sterben am Kreuz und Auferstehung. Das war ein Geheimnis, ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis, diese Gemeinde ist das, was der Heilige Geist, und deswegen betet Paulus hier noch einmal gebeten, sagt, möge in dir aufgehen, nicht nur das Verständnis, sondern auch die ganze Kraft Gottes, dass durch das Werk Jesus vollbracht worden ist, in dir möge es herauskommen. Halleluja. Wie er sagt, möge Gott weiß weit mehr zu tun, als alles, was wir überhaupt erdenken oder erträumen können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also im Kapitel 3 geht es darum, dass er dieses Geheimnis noch einmal klarer offenbart und zeigt und wie wir den Heiligen Geist brauchen, der uns da hilft, da hinein. Kapitel 4, der erste Teil, handelt davon, was diese Geheimwaffe eigentlich ist. Es ist die Gemeinde. Und die Gemeinde besteht nicht nur aus einem einzelnen Person, sondern es ist ein Miteinander. Es geht um Einheit. Es geht darum, wie man aus ein neuer Leib, jeder einzelne sein Teil dazufügend, wie man aus ein gewaltiger Riese in dieser Welt für den Herrn wirken soll und wirken kann. Nicht nur der Einzelne. Das Christentum ist nicht so wie Buddhismus oder wie andere Religionen, wo jeder einfach versucht, den Weg in den Himmel zu finden und jeder arbeitet selber mit seiner Beziehung zu Gott. Nein, im Christentum, klar, wir alle haben unsere persönliche Beziehung, aber es geht immer um Familie, um Gemeinschaft, um ein Miteinander, um den Leib Christi. Und er zeigt dort auf, wie wir alles darum setzen müssen, dass der Feind uns nicht trennen kann, sondern dass wir gemeinsam arbeiten miteinander, um das Evangelium dieser Welt hinauszubringen. Der zweite Teil von Kapitel 4, das haben wir letzte Woche miteinander angeschaut. Es ging darum, dass jetzt, wo wir das wissen, geht es um einen Garderobenwechsel. Er zeigt auf, wie die Welt ist. Die Welt ist einfach die Welt. Also ärgere dich nicht darüber. Die Welt ist in der Finsternis und wird immer finsterer werden. Aber wir sind das Licht. Und er sagt hier, dass wir den neuen Menschen jetzt anziehen sollen. Er zeigt uns auf, das war deine alte Garderobe, lass das hinter dir und zieh deine neue Garderobe an, weil du bist ein neuer Mensch geworden. Du hast neue Klamotten gekriegt. Zieh deine neue Uniform an. Und darum geht es hier, den Unterschied aufzuzeigen, dass wir nicht mehr so wie die Welt sein müssen, nicht mehr wie die Welt lebt, sondern dass wir den neuen Menschen anziehen sollen. In aller Ehrbarkeit und Heiligkeit sollen wir das tun. Und ablegen, stehlen und lügen und zornig sein und viele andere Dinge, die zu dem normalen Menschen der Welt gehört, aber nicht zu uns. Wir haben eine Kraft empfangen, das uns total verändern soll, von Tag zu Tag zu Tag. Von Herrlichkeit zur Herrlichkeit heißt es. Amen. Gehen wir also hier zu Kapitel 5 nun und Paulus fährt nun weiter hier und mein Thema heute heißt, wie der Vater, so der Sohn, wie der Vater, so der Sohn. Und wir beginnen hier in Kapitel 5, einmal Vers 1, weil das läutet so ein bisschen das ein, um was es geht. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer. In anderen Worten, wir sollen Gott nachahmen. Wir sollen einfach so wie der Vater ist, also ist auch der Sohn. Ja, wir alle wissen, wie es ist oder wie die Kids. Man kann manchmal an den Kindern sehen, der sieht nicht nur so aus wie du, sondern der macht die gleichen Gesten wie du. Der macht die gleichen Grimassen wie du. Ja, wenn Leute als Veronica, unsere Schwiegertochter, dann auch mich erlebt hat mehr, da hat sie gesehen, meine Güte, Dean, du machst es genau wie dein Vater, oder? Du sagst es genau wie dein Vater, du hast genau solche Sprüche wie dein Vater, oder? Und genauso heißt es hier, jetzt geht's darum, du bist ein neuer Mensch geworden, du musst nicht etwas spielen. Er hat nicht gesagt, dass wir Gott nachäffen sollen. Nachäffen heißt, oder, dass du es einfach so ein bisschen spielst und machst, oder? Und du kannst einen Affen nehmen, du kannst ihm einen schönen Anzug anziehen, deswegen ist er immer noch ein Affe. Stimmt's? Auch mit dem schönsten Anzug. Ist es ein Affe? Er ist ein Affe, egal was für Kleider das er anzieht. Aber wir sind keine Affen geblieben. Ich weiß, es gibt einige Leute in der Biologie, die wollen uns immer noch zu Affen. Ja, sagen wir, wir stammen ab von den Affen. Aber ja, wenn du willst, das ist dein Recht, du darfst ein Affe sein. Aber mein Lieber, wir sollen eben anziehen, ja, was zu uns gehört. Die Kleidung, die zu uns gehört. Das ist so, aber nur weil man die Kleidung schon anhat, weil man den neuen Menschen anfängt anzuziehen, es heißt noch nicht, dass wir wirklich voll in dem geschult sind und voll in dem Leben. Das ist wie, als ich zur Rekrutenschule ging. Wir alle kamen dahin mit unseren alten Klamotten, oder? Mit unseren Kleidern, mit unseren Jeans. Wir alle fühlten uns cool, oder? Aber wir wurden sehr schnell, die Kleider vom Leib genommen und wir alle mussten was anderes anziehen. Und da standen wir alle, ja, in der Früchtehose, oder? In den neuen Kleidern standen wir alle da. Wir waren aber nur Rekruten, noch keine Soldaten. Das musst du zuerst ja verdienen. Und als es dann hieß, dass wir da irgendwie marschieren sollten, oder? Weiß nicht, wer da war. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, ich habe schon gar nicht mehr. Hoffentlich dürfen sie mich nicht einziehen. Oder? Als wir am Anfang das machen, das sah ja schrecklich aus. Wir mussten das üben und üben und üben, oder? Weil nur weil wir die Kleider anhatten, die gleichen Kleider, wir hatten ja nicht andere, als wenn man wirklich dann ein Soldat ist, oder? Wir mussten lernen. Und genauso, wir haben jetzt neue Kleider bekommen, wir sind ein neuer Mensch geworden. Aber jetzt geht es darum, dass wir lernen, Gott nachzuahmen. Und nicht mehr die Welt nachahmen. Wir sind uns gewohnt, wie es die Welt macht. Wir kommen aus der Welt. Und ein Teil von uns, ja, von unserer Seele und so weiter, weiß noch, wie es ist in der Welt. Und wir müssen lernen, und es ist nicht von heute auf morgen, dass wir vollkommen sind in dem, aber man lernt und man soll lernen wollen. Und darauf will Paulus hier auch eingehen. Er sagt hier in Vers 2, und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe, und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also ein Nachahmer Gottes zu sein, als geliebte Kinder. Bitte bemerkt, wir sind geliebt. Wenn man nachahmt, das heißt, man ist noch nicht voll dort. Man ist immer noch daran am Lernen, dass es ein Teil von einem wird. Aber er sagt hier, dass wir in der Liebe wandeln sollen. Und wir werden sehen, in diesen Versen hier geht Paulus darauf ein, die Wichtigkeit, dass wir lernen, in der Liebe zu wandeln, dass wir lernen, im Licht zu wandeln, dass wir lernen, auch in Weisheit zu wandeln. Das sind die drei Dinge, die er hier jetzt hervorbringt. Wie setzen wir das jetzt um? Wie fangen wir an, das zu Gott nachzuahmen? Er sagt, so wie Christus uns geliebt hat. Er ist unser Beispiel. Was hat er getan? Er hat sich als Opfergabe, das heißt als Geschenk, er hat uns einfach sich selber uns geschenkt. Und es heißt auch als Schlachtopfer gegeben. Er ließ sich kreuzigen, er ließ sich umbringen. Er ließ sich als Kanonenfutter gebrauchen, quasi. Ja, dass er eigentlich das getan hat für uns. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ja. Wisst ihr was? Das hat Gott wohlgefallen. Und wenn wir Gott dienen, so wie Christus Jesus in Liebe gewandelt ist, auch wir in Liebe wandeln, dann ist es wie ein duftender Wohlgeruch. Nun, meine Frau und ich, wir wohnen in Wallisellen. Wir hatten in Wallisellen über viele, viele Jahre hatten wir eine Schokoladenfabrik. Leider wurde das Gebäude verkauft und sie mussten zumachen. Aber es war immer das Allerschönste, kann ich dir sagen. Als wir unsere Gäste von Amerika abgeholt haben und das Hotel, wo wir sie immer untergebracht haben, war genau eigentlich gerade gegenüber der Straße von der Schokoladenfabrik. Da sind wir vom Flughafen gekommen, wir sind dann dort ins Hotel ausgestiegen draußen, oder? Und da war der Geruch von Schokolade in der Luft. Ich dachte, meine Güte, die ganze Schweiz riecht nach Schokolade. Die waren himmlisch und haben sie immer in die Schokoladen, Fabrikladen dann auch gebracht und so. Leider haben sie zugemacht, aber ja noch. Aber duftend, du weißt, wie sie, wenn ein duftender Wolke, das zieht sich dann gerade dahin. Und genauso ist es, dass wenn wir uns vornehmen, in der Liebe zu wandeln, dass wir dann auch, seht ihr, ich habe so viel mit dem Epheserbrief geschafft, die Hälfte ist schon Musik. Ja. Also in anderen Worten, er hat auch in Kapitel 4 gesagt, am Ende hat er nämlich dort gesagt, dass wir vergeben sollen, wie der Vater uns vergeben hat. Dann hat er hier gesagt, wir sollen in der Liebe wandeln, so wie Christus in der Liebe gewandelt ist. Also wir haben gute Vorbilder vor uns. Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Hier sehen wir, wie Paulus, und ich staune schon wieder, jetzt muss ich es schon wieder bringen. Ja. In Kapitel 4 haben wir nämlich das angeschaut letzte Woche. Aber da hat er aufgezeigt, wie die Welt in den Dingen lebt. Aber nicht wir als Gläubige, als neue Menschen, als solche, die eigentlich Gott nachfolgen, die Heilige sind. Es heißt, dieses Art von Leben geziemt nicht mehr, ist nicht mehr angebracht für uns als Heilige. Was heißt als Heilige? Ich weiß, das Wort ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen so religiös für manche Leute. Aber das heißt, dass du für Gott etwas Besonderes bist. Ich weiß nicht, wer zu Hause immer noch so besonderes Geschirr hat. Oder wir haben ja von unserer Großmutter haben wir besonderes Geschirr bekommen, ja, mit Goldrand, das darfst du ja nicht in die Geschirrspülmaschine tun, sonst ist das Gold gerade weg. Wer jemand macht das, oder? Sondern das ist besonderes Geschirr, das holt man raus, wenn man Ostern hat, Weihnachten, zu besonderen Festmahlen, holt man das beste Geschirr heraus, oder? Das ist aber nicht das, was du mitnimmst, wenn du Camping gehst. Warum? Weil das ist besonders. Und genauso bist du etwas Besonderes für Gott. Besonders, so sieht er dich. Er tut dich nicht einfach in die Geschirrspülmaschine. So, wenn er dich abwäscht, dann macht es ganz von Hand, ganz sanft, ganz schön, massierend. Ja, dass überhaupt nichts abgeht, was nicht abgehen soll. Aber nicht in die Geschirrspülmaschine. Für das bist du nicht geschaffen. Amen. Also er sagt hier, dass nicht einmal diese Dinge, diese Lebensart soll überhaupt erwähnt werden unter uns. Ich suche diese Stelle mal aus, und zwar in der wo habe ich es denn hier? Habe ich es hier irgendwo? In der Zürcher Übersetzung. Wisst ihr, dass es eine Zürcher Bibelübersetzung gibt? Zürichdeutsch. Es gibt auch Berndeutsche. Aber ich habe mich gar nicht gewagt, ihr könnt es vorlesen, weil das würde gar nicht in den Ohren gehen. Aber nur damit ihr hört mal, was diese zwei Verse hier im Zürichdeutschen Bibel heißt. Vor dem Umhuren und allem Würsten Triebe oder vom immer noch mehr wollen, soll bei euch nicht einmal dreht sein, wie sich's für Christen gehört. Auch nicht vor gemeinem und dummem oder geschliffrigem Geschwätz. Das gehört sich nicht. Nein, redet lieber vom Danken. Vom Umhuren, ja. Also es heißt, es soll nicht einmal unter uns, ja, Gerede sein. Aber das ist nicht selbstverständlich. Wir leben in einer Welt, ich dachte oftmals, ja, damals in dem Römischen Reich mit all diesen ganzen Sexorgien, die sie gehabt haben in ihren Bädern und all das, ja, die haben das damals gehabt. Aber wir haben letzten Sonntag schon einige Dinge angeschaut hier, das will ich jetzt nicht wiederholen von der Seite. In was für eine Welt, dass wir heute leben. Aber dass es nach wie vor Dinge sind, wo wir uns davor bewahren müssen, dass wir nicht so leben. Wir haben andere Kleider angezogen, die nicht für Unzucht und für Unreinheit eigentlich gehören. Du bist heilig vor Gott. Also wandle, lass uns so wandeln. Und schmutziges Gerede, das heißt nicht, dass man keinen Witz mache. Aber all die Witze, die unter der Gürtellinie sind, all die schmutzigen, dreckigen Witze, und da gibt es viele. Ich bin erst mit 18 zum Glauben gekommen. Ich weiß all die Witze. Hab sie zum Glück alle vergessen. Aber ich weiß, was damals für Witze alles gab und wie wir über gewisse Dinge geredet haben. Es war nicht schön. Es war schmutzig, dreckig, unter der Gürtellinie. Und auch heutzutage. Ja? Paulus sagt, das gehört nicht zu euch. Das ist nicht angebracht für euch. Das ist nicht eures würdig. Unzucht, Unreinheit. Er geht hier eigentlich noch ein bisschen weiter in Vers 5. Er sagt, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reiche Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das Wort Ungehorsam heißt die Ungläubigen. Nicht glauben, Söhne des Unglaubens. Aber wir sind nicht denen, die nicht glauben, wir gehören zu denen, die glauben. Paulus macht es also recht deutlich und klar, dass dieses unzüchtige und unreines Leben nicht zu uns gehört. Nicht zu uns gehört. Aber dem ist nicht so. Ich habe jetzt gerade ein Blatt gefunden vom Bundesamt für Gesundheit, BAG. Ja, die kennen wir ja alle. Es war zwar vor 5 Jahren, also 6 Jahren, im Jahr 2016. Fast jede 5. Person hat mit mindestens 20 Personen Sex. Das ist nicht der Blick. 20 Minuten. Bundesamt für Gesundheit. Das heißt, eine typische erwachsene Frau in der Schweiz hat in ihrem bisherigen Leben mit 6 Personen Geschlechtsverkehr. Der Durchschnittsmann mit 7. Durchschnitt. Fast jede 5. Person hatte bereits mit 20 oder mehr Personen 6 und nur gerade 13% haben in ihrem Sexualleben nie ihren Partner oder ihre Partnerin gewechselt. Also was hat er gesagt? Fast jede 5. Person hatte mit 20 oder mehr Personen 6. Meine Güte. Und wir reden von den Römern. Ja. 13% haben in ihrem Sexualleben nie ihren Partner oder ihre Partnerin gewechselt. Es gibt 13% in 2016. Die Zahl sollte noch ein bisschen höher. Amen. Also man ist nicht allein, wenn man sagt, ja, ich will nicht in Unzucht und in Ehebruch leben. Man ist nicht alleine, es sind auch andere. Ganz Christentum sollte eigentlich nach dem Paulus. Ich meine, ich habe es ja nicht geschrieben. Was heißt hier? Fast 40% der Befragten. 40% der Befragten hatten bereits mit 10 oder mehr Personen Sex. 27% aller Personen gingen in einer festen Beziehung schon einmal fremd. Davon ausgenommen wurden die Personen, die regelmäßig für Sex bezahlen. Ja. 27% gehen fremd. Also das ist einfach die Welt, in die wir leben. Das ist die Welt. Kann sich darüber ärgern oder nicht. Also, die Welt lebt so, hat schon immer schon so gelebt. Heutzutage ist es ein bisschen offener als früher. Früher hat man das mehr oder weniger versteckt. Aber heute ist es alltäglich, es ist gang und gäbe. Du bist hinter dem Mond, heißt es, wenn du nicht ja schon x-mal schon Sex gehabt hast, ein bisschen ausprobiert mit dem und diesem und jedem. Aber Paulus, ich meine, ich komme da einfach nicht herum, wenn wir wirklich die Bibel lesen wollen, oder? Oh Herr, können wir das nicht darüber hinwegkommen, oder? Wir werden als altmodisch hingestellt, als ob wir hinter dem Mond sind, als ob wir Spießer sind, spießig. Ich bin nicht, darum kann ich nicht aussprechen. Ja. Er sagt also hier, komm, ich lese euch das auch nochmal schnell in der Zwingli-Übersetzung. Nicht Zwingli, sondern in der Zürcher-Übersetzung. Vers 5. Das müsst ihr nämlich wissen und euch merken, das Kennen, wo rumhuret oder wüst tut oder immer noch mehr wett, also in Götzendiener, im Reich von Christus und von Gott etwas kann erben. Niemand soll euch mit leeren Versprechungen beschissen. Genau wegen dem kommt nämlich das Strafgericht von Gott über die Menschen, die nicht folgen. Wieso soll niemand mit leeren Versprechen beschissen? Weil es gibt Leute, die sagen, hey, das macht doch nichts, das ist doch nicht so schlimm. Was heißt Unzucht? Was heißt Unreinheit? Ich meine, wir haben es lohnt sich, das noch einmal ganz kurz zu erwähnen. Hebräer 13 und Vers 4. Ganz einfach, hier wird es festgehalten, wie die Schrift das sieht, wie Gott das sieht. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Das ist für Gott heilig. Die Ehe ist eines von den einzigen Dingen, die wir aus der Zeit des Paradieses haben vor dem Sündenfall. Da gab es schon die Ehe. Was sagt ihr? Den Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Das hat Paulus jetzt gerade gesagt im Epheserbrief. Ehebrecher, das heißt jemand, der Sex hat mit jemandem, der verheiratet ist, ja? Oder ein Verheirateter mit jemandem Sex. Und Unzucht heißt alles andere, was eben Sexualität angeht, außerhalb der Ehe. Nun, was ist Ehe? Die Ehe ist auch ziemlich einfach beschrieben in der Bibel, in Markus 10 und Vers 6. Markus 10 und Vers 6 hat Jesus hier Folgendes gesagt. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Wie hat er sie geschaffen? Mann und Frau. Also die Ehe, und wir werden dann dazu kommen in Kapitel 5 später, nächste Woche, die Ehe zwischen Mann und Frau. Die Ehe ist von allen Ehren zu halten. Das ist etwas Heiliges. Und damals war das ein Problem in der Gesellschaft. Und auch heute scheinbar ist es ein Problem. Komm nicht unter Verdammnis für das, was geschehen ist. Heute ist der 3. April 2022. Heute ist ein Neubeginn. Heute erkenne, du hast einen neuen Menschen angezogen. Heute beginne neu, das in Ehren zu halten, was Gott wichtig ist. Nimm nicht sein bestes Geschirr und nimm es Camping. Amen. Ja. Was sagt er? Was sagt er also hier, wenn wir weitergehen in Vers 7? Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Also macht nicht mit. Seid nicht mit ihnen gleich. Warum? Du bist eine neue Schöpfung. Ich sage dir, du kannst nicht so leben, wenn du nicht schon Epheser Kapitel 1, 2 und 3 hinter dir hast. Sonst bist du einfach am Durchdrehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Jesus Christus leben, Tag für Tag. Wir gehören nicht zu den Kindern des Ungehorsams, wir gehören zu den Kindern des Gehorsams. Und Epheser Kapitel 1, du musst dich da hineinbegeben und das Gebet, das Paulus betet, er betet es für dich. Geh Kapitel 2, erkenne, ja, was Jesus Christus für dich vollbracht hat, dass es aus Gnade ist, aus Gnade. Kapitel 3, erkenne der Heilige Geist, der in dir ist, der dir Kraft gibt. Und dann kommst du zu Kapitel 4, wo er sagt, okay, jetzt, wo du weißt, wer du bist, wo du weißt, was Christus getan hat, wie es aus Gnade ist, jetzt, wo du weißt, dass der Heilige Geist in dir wohnt, Halleluja, jetzt zieh die richtigen Klamotten an. Jetzt, wo du die Kleider anhast, jetzt fang an, Gott nachzuahmen. Beginne. Lerne dort Nein zu sagen, weil das geziemt sich nicht, das gehört nicht zu dir. Du gehörst zu einer neuen Familie. Die Welt lebt, wie sie lebt, und das ist so. Also wir brauchen nicht uns darüber zu stören. Die Welt kann nicht anders. Sie kann nicht anders. Aber wir haben eine andere Berufung. So sagt ihr, seid also nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Ihr gehörtet in anderen Worten früher zu der dunklen Seite, Darth Vader. Ihr gehörtet früher zu ihm, wo der Teufel dann sagt, ich bin dein Vater. Wisst ihr noch den Moment? Das ist der coolste Moment in den ganzen Star Wars Filmen. Wo Luke Skywalker herausfindet, dass Darth Vader sein Vater ist. Ich hoffe, sonst habe ich jetzt gerade gestört für dich. Das war der Moment. Ich bin dein Vater. Ja. Aber der Teufel ist nicht mehr unser Vater. Amen. Gott ist unser Vater geworden. Halleluja. Deswegen gehören wir nicht mehr zur dunklen Seite. Die Macht ist mit uns. Amen. Halleluja. Wandelt als Kinder des Lichts. Zuerst hat er gesagt, wandelt in Liebe wie Christus. Jetzt sagt er, wandelt im Licht. Was für Licht? Das Licht des Wortes. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, ich bin das Wort Gottes. Was ist Licht? Das ist Licht. Wandle nach diesem Wort. So wandelst du im Licht und du wirst nicht in der Finsternis. Und du wirst dich nicht finden mit Darth Vader auf seinem Schiff. Es heißt, wandel als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist so wichtig, dass wir prüfen. Du sollst prüfen, was gefällt dem Herrn wohl. Nun, wir halten schon mal fest, Gott liebt uns, egal was. Gott liebt sogar die Sünder. Er starb ja für die Sünder. Er hat die Welt geliebt, stimmt's? Er liebt ihn. Das heißt nicht besonders viel im Moment, aber schon viel, weil er alle liebt. Aber es geht nicht nur darum zu wissen, dass Gott dich liebt, preis dem Herrn, dort fängt es an. Aber nur weil er dich liebt, heißt nicht, dass es ihm alles wohlgefällt. Da machen Leute manchmal Probleme. Ich will so leben vor Gott, dass er Wohlgefallen an mir hat. Es gab einen im Alten Testament namens Enoch. Der wandelte mit Gott in einer Zeit, wo die ganze Welt wüst und mit Mord und Totschlag und allem Wüsten war. Und er wandelte mit Gott. Und eines Tages hat einfach Gott gesagt, meine Güte, du gefällst mir so sehr, komm einfach mit mir nach Hause. Und er wurde entrückt. Und wir müssen sagen, hey, die Entrückung, die geschieht aber erst in der Zukunft von uns, die Entrückung kommt. 1. Thessaloniker 4, wir werden entrückt werden in Wolken. Enoch, das kannst du doch nicht machen. Kannst du doch nicht entrückt werden. Gott hat gesagt, meine Güte, der gefällt mir so, der hole ich einfach zu mir. Und so war er weg. Die Frau hat lange gewartet, dass er kam zum Abendessen. Er kam einfach nicht. Ich habe gesagt, nein, ich brauche ihn. Wohlgefallen, wohlgefallen. Das bewirkt etwas. Vielleicht nicht gerade die sofortige Entrückung, jetzt gerade hier, aber die Entrückung, wenn sie geschieht, das ist für diejenigen, die Gott wohlgefallen. Das heißt nicht, dass man perfekt ist in allem. Aber indem man prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. In diesem Wort findest du es heraus. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Nun, das heißt nicht, dass wir sie in einen Pranger stellen und alle zeigen, schau mal, was für ein böser Mensch das ist. Nein, lass dein Licht scheinen, dann werden nämlich die schon merken, was für ein Unterschied es ist. Ich kann dir nicht sagen, wie ich angegriffen wurde, als ich damals im College war. Und nach meiner Gebetsstunde am Morgen früh ging ich dann zu meinen Klassen, meine Bibel mitgenommen und so. Du, da kamen einige auf mich zu und gesagt, du, ich kann dir nicht aufstehen. Ich kann dir einfach nicht aufstehen. Oder? Weil du tust mich immer wieder ein schlechtes Gewissen geben, wenn ich dich sehe. Ich habe nichts gesagt, habe nicht gepredigt oder sonst was. Ja? Ich habe die Bibel dabei gehabt in der Stunde, weil ich keine Zeit hatte, zu meinem Zimmer zu gehen und sie abzulegen. Habe sie nicht gesagt, schau dir mal, wie geistlich ich bin, habe ich die Bibel dabei. Nein. Aber dein Licht, ich weiß von Smith Wigglesworth, er erzählt, wie er oftmals in einem Zugabteil saß und andere Leute kamen dazu, setzten sich und plötzlich fielen einige von denen einfach auf ihre Knie und sagten, ich weiß nicht, wer sie sind, aber sie überführen mich von der Sünde. Beten Sie bitte für mich. Er hat gar nicht gesagt. Wir können ein Licht ausstrahlen, Halleluja. Er sagt, wandel als Kind des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüf, was dem Herrn wohlgefällig ist. Aha. Vers 11. Und hab nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen, schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Meine Güte! Wir sind nicht berufen, uns hinzulegen mit den anderen Leichen, sondern du lebst. Die anderen Menschen sind tot in ihren Sünden, bildlich gesehen. Und wenn wir uns so verhalten für sie, das ist wie wenn wir auf dem Schlachtfeld einfach uns hinlegen und schlafen mit den Leichen, da weiß ja keiner, was da los ist. Seht nun zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also hier haben wir die dritte Aufforderung. Erstens mal, wandelt in Liebe, so wie Christus in Liebe gewandelt ist. Gegenüber deinen Nächsten. Zweitens, wandel im Licht. Wandel im Licht, so wie es auch hier in der Schrift steht. Was sagt die Bibel zu verschiedenen Bereichen des Lebens? Und Paulus wird es noch konkretisieren im zweiten Teil von Kapitel 5, wenn er jetzt das auf den Alltag bezieht und anfängt, über Ehe zu sprechen, über Arbeitgeber, Arbeitnehmer, über Kinder und Eltern. Er wird dann darüber sprechen, wie das eigentlich im Alltag aussieht. Aber ich sage es noch einmal. Du kannst das christliche Leben nicht leben, wenn du nicht in Epheser 1, 2 und 3 schon gegründet bist. Da machst du K.O. Seht nun zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Indem ihr zueinander im Psalmen, Loblied und geistigen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier bringt er vier verschiedene Punkte, was es heißt, in Weisheit zu wandeln. Was es heißt. Der erste Punkt ist, kaufe die rechte Zeit aus. Also sei klug mit deiner Zeit. Du hast nur ein Leben, jeder von uns hat nur ein Leben, jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Womit verbringst du deine Zeit? Das ist wichtig. Und das heißt nicht, deine Zeit muss die ganze Zeit, soll überhaupt die ganze Zeit in Gottesdiensten, Bibelabenden und Gebetsabenden sein. Nein, du brauchst Zeit mit deiner Familie, mit deinen Ehepartnern, mit deinen Kids, mit anderen Menschen. Wie willst du andere Menschen zu Jesus bringen, wenn du keine Beziehungen auch dort hast? Deswegen brauchen wir Weisheit, dass wir die Zeit wirklich einsetzen zum Vorteil. Aber dass wir auch weise sind, uns nicht in Dinge hineinzuziehen, die unsere ganze Zeit dann einfach auch auffressen. Wie jemand schon mal gesagt hat, besser Buße zu tun, als büßen zu müssen. Ich habe Freunde gehabt in der Vergangenheit, die sind genau in solche Sünden hineingefallen, haben Ehebruch begangen. Gute Menschen, Prediger. Sind immer wieder in der Nachricht, auch im letzten Jahr, ganz bekannte Prediger in Amerika oder wo auch immer. Ja. Man fragt sich, hey, wie ist denn das möglich? Wie ist denn das möglich? Aber das Tragische ist, dass auch wenn man gefallen ist, dass man nicht Hilfe holt, sondern man macht weiter und man versteckt es und man scharrt es einfach wie Mose den Ägypter, den er umgebracht hat, unter den Sand gescharrt. Und irgendwann einmal bläht der Wind und die Leiche kommt hervor. Und wenn du dann Buße tust, ja, ist es Buße, weil es dir leid tut, dass du geschnappt worden bist? Oder ist es eine echte Buße gegenüber Gott und gegenüber deinem Partner oder gegenüber wer auch immer? Du hast dir was zu Schulden kommen lassen. Hallo? Also, wir haben hier die Statistiken gelesen. 40% haben mit was, wie vielen Sex gehabt? Also, ich gehe davon aus, dass wir hier keine 40% haben unter uns, auf denen das zutrifft, weil wir gläubige Christen sind. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir in unserer Mitte Leute haben, die in Ehebruch leben, die in Unzucht leben, die in Unreinheit leben. Die Wahrscheinlichkeit spricht eher dafür. Die Frage ist jetzt, was machst du damit? Ja, ich gehe nicht mehr zum Gottesdienst, höre nicht mehr dem Pastor Peter zu, ich gehe irgendwo hin, wo sie mir leere Worte dann zusprechen, dass mir eben auch, ja, ein bisschen nur, hey, ich sag's einfach, tut mir leid, oder? Aber da seht ihr, was passiert, wenn man anfängt, aber einen Brief durchzulesen. Ich kann nicht mehr springen von einer Bibelstelle zur nächsten und einfach was Schönes und Nettes und Aufbauendes nur predigen. Was mache ich denn da? Aber die Sache ist die, wir sind die Hoffnung für diese Welt. Und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Halleluja. Wir müssen klug sein mit unserer Zeit. Bring in Ordnung, was du in Ordnung bringen musst. Wenn du fällst, dann steh auf. Tu Buße, bring es in Ordnung. Ja, aber dann kann ich ja sündigen so oft ich will und der Herr vergibt mir. Mein Lieber, Paulus hat es auch schon angesprochen, wenn das dein Herz ist, möglichst viel gegen das zu tun, was Gott nicht wohlgefällt und es immer noch in den Himmel zu schaffen, du musst selber mit dir auskommen. Sei noch da. Ich kann mir nicht verstehen, wie es Leute gibt, die so denken. Weil ich will dem Herrn nachfolgen. Ich habe Jesus zu meinem Herrn gesetzt, weil ich will, dass er mein Herr ist. Mache ich immer alles richtig? Nein. Mache ich auch Fehler? Ja. Könnt meine Frau fragen. Letzte Woche haben wir wieder Krach gehabt. Habt ihr gehört? Ich habe das Wort wieder gesagt. Krach, was heißt, sie ist nicht ausgezogen. Sie ist im Kinderdienst jetzt. Und ihr meint, dass sie nicht da ist. Ja, aber Missverständnisse gehabt und so, und sie wird laut und ich werde still. Aber dann gehen wir aufeinander zu und ich hole sie und sage, Schatz, wir müssen reden. Oder sie kommt zu mir, wir müssen reden, oder? Und dann reden wir und dann finden wir den Weg. Wir haben auch schon Zeiten gehabt in der Vergangenheit, ich meine, wir sind ja schon bald 38 Jahre verheiratet, wo wir auch auswärts Hilfe geholt haben. Nicht, weil wir dabei waren, uns scheiden zu lassen. Nein, wir haben einander das Ja-Wort gegeben, weil wir es gemeint haben. Aber wenn wir irgendwo merken, dass es auf eine längere Zeit irgendwo nicht vorwärts geht und wir beide frustriert sind und irgendwo selber nicht mehr zugange kommen, dass wir uns treffen und aussprechen können, dann holen wir jemanden, der uns hilft, der Schiedsrichter spielt, der hoffentlich meine Seite einnimmt und sagt, ja, der Peter hat recht, Vivian, du musst dich da und dort ändern. Aber ein guter Seelsorger wird auch sagen, aber Peter, du musst dich da und dort dich auch ändern. Sind doch alle da. Ich habe kein Problem damit. Wir sind auf dem Weg, aber was ist deine Zielgerade? Was ist dein Fokus? Wo willst du hin? Und da müssen wir lernen, wir müssen die Türe zumachen. All die Dinge, die Finsternis in unser Leben hineinbringen wollen. Da fragt man sich, warum geht es nie vorwärts? Warum habe ich Probleme? Ja, schau mal in deinen Schränken hinein, was da vielleicht am Verfaulen ist. Licht, lass das Licht scheinen. Bitte den Herrn, ja, dein Retwi, ein neues Licht und anzumachen und zu schauen, was da alles drin ist. Oh meine Güte, komm, mach die Tür wieder zu. Ich will es gar nicht sehen. Sei klug mit deiner Zeit. Das ist nur ein Leben. Weißt du, dass du mit einer Handlung kannst du einen Ruf, den du dir aufgebaut hast, über Jahre, kannst du in einem Moment zerstören. Klassisches Beispiel. Ja? Wie heißt er? Letzte Woche. Will Smith. Katastrophe. Katastrophe. Will Smith, super Schauspieler, alles drum und dran, dachte, ist ein lieber, netter Kerl und so. Und dann macht er sowas. Und was hat er mit einem Moment, wo es einfach, ja, ist tragisch. Es durfte eigentlich gar nicht dazu kommen. Da gibt es natürlich mehr dahinter und ich will überhaupt nicht in die ganze Sache mich mit hineinbringen. Aber einfach zu sagen. Zweitens, verstehe den Willen Gottes, das, was er sagt. Das Zweite. Sondern verstehe, sei nicht töricht, bist nicht blöd. Sei nicht töricht, sondern versteht. Das heißt, man kann verstehen, was der Wille des Herrn ist. Sonst würde sie ja nicht sagen, hier. Ich meine, wir arbeiten selber dadurch. Epheserbrief. Aber andere Briefe gibt es auch. Lies es, schau mal an. Hab einen Hunger danach, dass du Gott wirklich dienen möchtest. In allen Bereichen. Und der Heilige Geist, der weit mehr zu tun vermag, als alles, was du denken oder träumen kannst, wird dir Kraft geben aus deinem Inneren heraus. Ein Lichtschwert Gottes zu werden, Halleluja. Denn die Macht ist mit dir. Die dunkle Seite zu besiegen und Darth Vader zu bekehren, Halleluja. Amen. Das ist nicht der Satan. Satan kannst du nicht bekehren, aber ja, wenn ein anderer Mensch sich auf diesem Weg begeben hat. Verstehe, was der Willen des Herrn ist. Also sei nicht jemand, der das Wort seinem Leben anpasst, sondern passt dein Leben dem Wort an. Man kann sich sehr leicht selber betrügen. Sehr leicht. Drittens, werdet voll Geist, sagt er hier. Lass dich vom Geist berauschen, sagt er hier. Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, woran Ausschweifung ist. Es bringt nur Probleme. ein bisschen Wein um deines Magens willen, ein bisschen Wein und so, ist kein Problem. Aber wenn du jeden Abend musst du dein Alkohol trinken, dann musst du dich selber fragen. Ich weiß, jeder Alkoholiker sagt, nein, ich habe kein Problem. Oh, jeder zieht aufhören. Also, zeig's, bewies es. Deine Handlungen reden so laut, ich kann nicht hören, was du sagst. Nein, einmal zu sagen, es gibt Hilfe dafür. Der Heilige Geist ist da. Er hat gesagt, du bist ein neuer Mensch, neue Klamotten, neuer Weg, Halleluja. Jetzt bist du in der Rekrutenschule des Heiligen Geistes, er bringt dir bei, wie du jetzt mit dem Herrn gehen kannst. Im Gleichschritt mit Jesus, wandelnd in der Liebe mit Jesus, Halleluja. Wandelnd im Licht, Halleluja, mit dem Herrn. Wandelnd in Weisheit. Glory to God. Und was sagt ihr hier? Sondern werdet voller Geist. Voller Geist werden. Wie wird man voll Geistes? Indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern, geistigen Liedern, Reden dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Er sagt, singen und Party feiern, Lobpreis machen, Halleluja. Wir haben eine ganze Predigtserie gemacht über die Bedeutung und die Wichtigkeit des Singens, des Lobpreisens. Nicht nur biblisch gesehen, sondern auch in der Welt weiß man, dass Singen und Lachen und Freude haben, das verändert dein ganzes Wesen. Das setzt Hormone frei, Halleluja, Glückshormone setzt das frei. Wenn du singst und wenn du lachst. Amen. Deswegen ist Lobpreis so wichtig. Ja, ich komme erst später. Du verpasst es. Er sagt, das Dritte, was notwendig ist, ist, werdet voller Geist. Singen im Party feiern. Das heißt nicht, ja, wenn man gläubig wird, ja, da kann man gar keinen Spaß mehr haben. Kann man es nicht mehr lustig haben. Nein, überhaupt nicht. Man kann besoffen sein, ohne besoffen zu sein. Man kann glücklich sein, Halleluja, im Heiligen Geist. Genau das ist, was er hier sagt, indem man zueinander in Psalmen sind Liedern, sind Gesänge, Lobliedern, geistlichen Liedern, Sprachen singen heißt das. Dem Herrn in eurem Herzen singen und spielen. Also deswegen ist Lobpreis und Anbetung ein so wichtiger Teil eines Gottesdienstes. Aber man kann natürlich auch kommen und einfach Halleluja, lob den Herrn. Halleluja, wo bin ich? Halleluja. Oh, könnte ich noch schlafen? Ja, wie auch immer. Also, werdet voll Geist. Halleluja! Glory to God. Können wir nicht verschlafen da unten, sondern weckt, lasst euch aufwecken. Amen. Und das Vierte, was er hier sagt in Vers 20, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Seid dankbar. Dankbarkeit zeigt auf, dass du Gottes Gegenwart praktizierst, dass du weißt, dass du abhängig bist von ihm. Dankbar zu sein für die Sonne, für die Wärme, für die Kälte, für den Schnee, für die Winterpneus, die man noch hat, weil man sie noch nicht gewechselt hat. Gib dem Herrn Dank für alles. Das bedeutet nicht, dass du ihm dankst für Krankheit und Gebrechen und Leid und Tragödie. Nein, ihm dankst für alles, dem Gott und Vater, im Namen unseres Herrn. Wenn Jesus nicht dafür dankbar wäre, dann kannst du auch nicht du dankbar sein für Krankheit. Es gibt so Leute, die lehren, ja, du musst Gott danken für die Krankheit, dann wird Gott sie dir wegnehmen. Was ist denn das für ein Unsinn? Wenn du sagst danke, dann hast du es angenommen. Ja. Also es gibt auch Dummheit im Leib Christi. Aber sag Dank. Dankbarkeit ist deine Briefmarke auf dem Kuvert, Halleluja, deine Bitte, die du zu Gott schickst. Dankbar zu sein, Halleluja. Im Voraus, bevor überhaupt Dinge eingehen. Nicht erst dann, wenn gute Dinge geschehen. Dankbar sein, dass du einen Toilettensitz hast zu Hause. Dankbar sein, dass du eine Wohnung hast. Hunderttausende haben von einem Tag auf den anderen. Das, was man für selbstverständlich nimmt, hat man plötzlich nicht mehr. Das ist tragisch. Es tut weh. Aber dankbar zu sein, Gott gegenüber heißt, Herr, du bist im Zentrum meines Lebens. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, jeden Atemzug, den ich nehme, ich danke dir dafür. Zum Schluss, Hebräer 13, Vers 20, möchte ich hier lesen. Und nächste Woche werden wir dann sehen, wie Paulus all dieses dann nimmt und zeigt, wie man das jetzt anwendet im Alltag, im effektiven Leben, wie das aussieht. Hebräerbrief 13, Vers 20, der Gott des Friedens, aber der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er wird vollenden. Das, was er angefangen hat, wird er vollenden. Es braucht nur unser Wollen. Unser Wollen, für ihn ein Wohlgefallen zu sein. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne treffen muss für sich. Wisst ihr, dass die unglücklichsten Menschen auf Erden sind nicht diejenigen, die Jesus nicht kennen. Sie werden es sein, eines Tages. Aber die unglücklichsten Menschen auf Erden sind Christen, die nicht für Jesus Christus leben. Weil du kommst einfach nicht davon weg, dass du merkst, du hast irgendeinen Affenanzug an, der einfach nicht zu dir passt. Du bist nicht mehr ein Affe. Du bist eine neue Schöpfung, Christus Jesus. Und wir sollten und dürfen und sind berufen, zu den glücklichsten Menschen zu gehören, die es überhaupt gibt. Ein Gott, der uns über alles liebt. Ein Gott, der einen Plan geschaffen hat, an dem er selbst so großen Wohlgefallen hat, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu schicken, so sehr zu leiden für uns, um uns das zu schenken. Und uns den Heiligen Geist zu schicken, eine Geheimwaffe, das niemand jemals zuvor erkannt hat. Das uns heute dienlich ist, damit wir ein Licht sein können in dieser Welt. Wandeln können, wie Jesus in der Liebe gewandelt ist. Und weise sein können in diesen Tagen, an dem die Welt meint, sie sei weise, dabei ist es nur Torheit vor Gott. Weil der Tag wird es zeigen. Die Trompete wird blasen. Und Jesus Christus wird zurückkommen. Und wir zeigen, dass alles, was hier in diesem Buch steht, wahr ist, Realität. Und es wird sich alles erfüllen. Deswegen reiß keine Seite aus deiner Bibel aus und sag, die interessiert mich nicht. Sondern nimm das ganze Wort Gottes. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort, das uns Leben schenkt, dein Wort, das uns ermutigt, das uns aber auch ermahnt. Ermahnt, wach zu sein. Ermahnt, dass wir einen Feind haben, der uns das Leben schwer machen will. Uns ermahnt, dass auch wir die Hoffnung für die Welt sind. Und wenn wir als Licht nicht scheinen, wie soll die Welt jemals das Licht sehen? Wenn das Salz nicht mehr salzig ist, ja, womit soll man dann noch düngen, Herr? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wir kostbar sind in deinen Augen, denn ansonsten hättest du dein Leben nicht für uns gegeben. Sprich in jedes Herz heute Morgen und lass uns unser Leben für dich ernsthaft anschauen, ernsthaft Entscheidungen treffen, Tag für Tag. Dinge in Ordnung bringen, wo Dinge in Ordnung gebracht werden müssen. Aber jeden Tag einfach sehen, dass wir die Zeit auskaufen. Denn das Ende naht. Die Menschheit braucht die Botschaft von Jesus Christus. Halleluja. Lass uns unsere Häupter neigen, unsere Augen schließen, einen kurzen Moment. Vielleicht bist du hier oder auch über den Livestream und du kannst nicht sagen, dass wenn du in diesem Moment sterben würdest, ob du wirklich beim Herrn wärst, wo es weitergeht nach diesem Leben. Du weißt, kannst nicht sagen, ob dir wirklich deine Sünden vergeben sind. Du kannst heute Morgen einen neuen Beginn machen. Das gilt auch für diejenigen Gläubigen und Christen, die vielleicht eben sich schon mal für Jesus entschieden haben, aber irgendwie etwas hat sie aus der Bahn geworfen. Bist irgendwo auf andere Wege gekommen und weg von Jesus, bist vielleicht schon lange nicht mehr in einem Gottesdienst. Heute kannst du zurückkehren. Aber auch mein Aufruf gilt dann auch an all die Gläubigen, die vielleicht mitten im Gottesdienst sitzen, aber ein geheucheltes Leben leben. Nicht in dem Sinne, dass man noch nicht vollkommen ist, man hat immer noch Kämpfe und immer noch Dinge, womit man sich herumschlägt. Das ist nicht, der Herr hilft uns. Aber solche, die einfach einen Lebensstil einfach angenommen haben, das bin ich, das nehme ich an, die Seite habe ich einfach ausgeschwärzt aus meiner Bibel. Der Heilige Geist schenkt dir Momente im Leben, wo das Licht wieder kurz angeht, in Bereichen, wo du die Gelegenheit hast, da wieder anzupacken und das Zimmer auszuräumen, bevor man selber manchmal wieder das Licht ausmacht und sich wieder dort befindet, warum bin ich so unglücklich, obwohl ich das ewige Leben habe. Auch heute Morgen gilt es auch für dich, die Entscheidung zu treffen, die Tür aufzumachen, Jesus hereinzulassen, in jedem Bereich deines Lebens. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Nicht nur von den Sünden, er wird gerettet, als auch aus all unseren Schlamasseln heraus, aus unserer Heuchelei heraus, aus unseren Problemen heraus. Der Herr hilft. Der Herr hilft. Er liebt dich. Und er wird dich immer lieben. Aber ich meinerseits, ich will dem Herrn immer wohlgefallen. Das ist meine Entscheidung. Der Herr hilft mir. Und auch wenn du es manchmal nicht denkst, ich schaffe das nicht allein, ich kämpfe schon so viele Jahre damit. Pornografie, mit Sucht in verschiedenen Bereichen. Und ich habe mich einfach überzeugt, ja, das bin einfach nur ich und das gehört zu mir und der Herr wird es schon in Ordnung bringen im Himmel. Mein Lieber, nein, du brauchst nicht dort stehen zu bleiben. Gott hilft, er ist dafür da. Umsonst hat Paulus das nicht geschrieben, dass du eine neue Mensch geworden bist und du eine Geheimwaffe bist für Gott. Halleluja. Halleluja. Habt ihr die Augen geschlossen? Wer ist hier heute Morgen und ist bereit, seine Hand zu heben, zu sagen, ja, ich möchte mein Leben Jesus Christus hingeben. Ich möchte mich ihn einladen, der Herr meines Lebens zu werden. Oder jemand, der sagt, ja, ich bin auf Abwägen gekommen und ich möchte mein Leben neu Jesus widmen. Oder jemand, der vielleicht einfach auch sagt, ja, es sind Dinge in meinem Leben, wo ich weiß, da muss ich Jesus bitten, mir die Gnade zu schenken und mit mir Licht in diesen Bereich meines Lebens hineinzubringen. Halleluja. Habt ihr geneigt? Wer hebt seine Hand auf und sagt, Pastor, dieses Gebet ist für mich heute Morgen. Das Gebet ist für mich. Gott sieht deine Hand. Es gilt auch für dich über den Livestream. Heb deine Hand auf, Gott sieht es. Gott ist hier. Aber ich kann es nur denen schenken, die auch wirklich bereit sind zu sagen, hier bin ich. Ich bin nicht da, ich werde dich nicht bloßstellen. Das geht es mir auch gar nicht. Es geht nicht um Bloßstellen, es geht um Bereitschaft. Es geht um darum, dass man einen Pfosten einschlägt und sagt, hier bin ich. Irgendjemand hier? Dankeschön, ja. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen jetzt gerade. Lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich gestorben ist und am dritten Tag auferstand, um mir neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr, übernimm die Führung und gib mir die Kraft, für dich zu leben. Danke, dass ich eine Geheimwaffe Gottes bin und der Heilige Geist in mir wohnt. Erfülle mich ganz neu und frisch, um ein Zeuge für dich zu sein. Und ich danke dir für die Vergebung aller meiner Sünden, von aller Schuld, dass ich dein Kind bin und du bist mein Gott, dem ich wohlgefällig leben will. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Es ist eine ernste Zeit, die wir leben. Es kommen so hunderttausende Menschen zu uns nach Europa. Die brauchen Hoffnung. Wir sind es, die es ihnen geben können. Aber wenn unser Licht nicht scheint, geht nichts. Geht nichts. Aber wir sind es. Eine Geheimwaffe Gottes. Heilig. Halleluja. Nicht für den Geschirrspüler bestimmt, sondern handverlesen und handpoliert vom allmächtigen Gott. Halleluja. So, Vater, ich danke dir. Mögest du jedem Einzelnen in diesen Tagen, Herr, durch dieses Wort heute Morgen, dass sie es zu Herzen nehmen, auch in ihrer persönlichen Gebetszeit, Herr. Und mögest du Offenbarung geben durch den Heiligen Geist, wenn es Dinge gibt in unserem Leben, Herr, die wir vor deinem Thron an deinem Altar bringen müssen, Herr, dass du das tun kannst, Herr. Herr, decke Dinge auf, die wir vielleicht schon lange einfach irgendwo begraben haben in dem Sand. Sondern lass es durch den Heiligen Geist hervorkommen, damit wir mehr und mehr die Ausstrahlung des Heiligen Geistes durch unser Leben dieser Welt zeigen können. In Hoffnung, in Glaube und auch in Liebe. Wir geben dir Ehre, Lob und Dank dafür. Amen. Amen.